Dankeschön. Meine Damen und Herren, danke, dass ich heute hier reden darf. Ich habe mir vorgenommen, einfach über so Schachbürgerschaftsdebatten im historischen Kontext zu sprechen. Ich habe die Verbindung von Staatsbürgerschaft und Islam stellt als ein Forschungsfeld eine besondere Relevanz für die islamische Theologie und auch für die islamische Religionspädagogik, wie wir im Bildungswesen damit umgehen können. Natürlich die letzten Entwicklungen ununterbrochener Zuwanderung aus islamischen Ländern, Integration der Muslime im europäischen Kontext, ist Grundlage für diese Debatte, wie wir einfach Muslime integrieren können, dass sie sich als einen Teil dieser Gesellschaft identifizieren. Jetzt sage ich zwar auch noch für Forschung Relevanz, wie kann man einfach eine europäische Identität aus islamischen Perspektiven begründen kann. Das wird mein Thema für heute sein. Religion generiert natürlich eine duale Loyalität, wählte sich in der Loyalität zum eigenen Staat sowie eigene religiöse Tradition manifestiert. Das heißt, dass die Muslime eine Identität bilden, dass sie keinen Widerspruch mehr zwischen ihrer Religiosität und Staatsbürgerschaft sehen. Diese Debatte kreist um die Zusammenführung der beiden Bereiche Staatsbürgerschaft und Islam und wirft eine Reihe von Fragen auf, die letztlich von jedem einzelnen gläubigen Menschen für sich selbst beantwortet werden müssen. Deshalb habe ich mir für heute so für 30 Minuten oder 35 Minuten ein paar Fragen einfach formuliert, in welchem Verhältnis sich die achten westlichen Gesetze Treue gegenüber der Lehre des Islam, das heißt, wie wir damit einfach umgehen, was bedeutet ein loyaler Bürger eines europäischen Landes zu sein, in unserem konkreten Fall vielleicht in Österreich, wie kann ein Muslim ein emotionales Zugehörigkeitsgefühl entwickeln, das es ihm oder ihr ermöglicht, sich ohne Fremdheit mit den Werten seiner Gesellschaft zu identifizieren. Um diese Fragen zum Beispiel richtig beantworten zu können, habe ich mir so folgenden Inhalte vorgenommen. Was heißt Bürgerschaft? Bürgerschaft, das ist auch eine politikwissenschaftliche Definition. Und dann natürlich wichtig, weil wir einfach eine Verbindung zu islamischer Tradition suchen, in der Tradition weiterzudenken wollen. Dann wollte ich mal Sie ein Stück in die islamische Geschichte mitnehmen, wie wir in der islamischen Geschichte mit diesem Begriff debattiert haben. Das heißt, die Modelle der Staatsbürgerschaft in der islamischen Geschichte, diese Umma, Dhulmi, Mawali, das sind bestimmte Begriffe, die in der islamischen Geschichte vorkommen. Dann natürlich die Grenzen der Umma, diese berühmten Begriffe, Darul-Arb, Darul-Islam, Darul-Sulh, diese Begriffe werde ich einfach kurz und angehen. Und natürlich auch bestimmte Begriffe wie Fiqh al-Aqliyat, Muwattana, Zugehörigkeit, Staatsbürgerschaft, die als neue theologische, innerislamische Debatten kurz. Und zum Schluss, was Mohammed und andere Kollegen hier angesprochen haben, wie kann man eine Identität entwickeln, die einfach solche Widersprüche zwischen Staatsbürgerschaft und Religion, Religiosität einfach klärt. Das ist eigentlich meine Vorstellung. Unter Staatsbürgerschaft versteht man primär die Mitgliedschaft von Menschen in einer politischen, geografischen Gemeinschaft, aus der sich insbesondere der rechtliche Status samt den erworbenen Rechten und Pflichten ableiten lässt. Wie im Namen der Staatsbürgerschaft zu erkennen ist, definiert sich in der Gegenwart als Mitgliedschaft bzw. Angehörigkeit eines Staates. Staatsbürgerschaft basiert auf der Staatsangehörigkeit und definiert die Rechte und Pflichten einer natürlichen Person aus gegenüber also einem Staat, dem sie sich nicht nur rechtlich zugehörig weiß, sondern auch emotional verbunden fühlt. Sie beschreibt zentrale Aspekte der Beziehung zwischen Individuum und Staat und ist damit grundlegendes Element moderne Gesellschaften in Europa, auch in der Welt. Ein zentrales Ziel der modernen Staatsbürgerschaft ist die Beseitigung erblich bedingter und gruppenspezifischer Privilegien zugunsten der rechtlichen Gleichheit aller Bürger. Dadurch wird nicht nur die rechtliche, sondern auch soziale Integration, Partizipation der Bürger gefördert und gewollt. Die Staatsbürgerschaft fungiert somit als Brücke zwischen individuellen Rechten, kollektiven Verantwortlichkeiten innerhalb eines politischen Gemeinwesens. Nun, meine Damen und Herren, wir gehen mal ein bisschen in die islamische Geschichte, wie die Muslime in ihrer Geschichte, in ihrer Tradition einfach damit so moderne Ideen, manche Konzepte sie entwickelt haben. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir ein Stück in die vorislamische Zeit gehen. Auf der arabischen Halbinsel, vor der Entstehung des Islam, lebten einfach verschiedene Stämme, die unterschiedliche Sprachen sprachen und sich sozialen Hierarchien gegliedert. Die Südaraber wurden als wahre Araber, Al-Ariber, bezeichnet, während die Nordaraber sich als Nachkommen Ismails, Sohn von Abraham nach islamischer Tradition, und Mekka als Gründungs so Abraham sahen, eine Tradition, die islamische, vorislamische Wurzeln hat. Stammesverbände, die sich mythische Vorfahren beriefen, dominierten die soziale Struktur. Die Verbände gliederten sich in Unterverbände, Clans und Familien, wobei die Zugehörigkeiten nicht immer die gleichen sozialen Rang hatten. Einige Stämme beanspruchten Vorrang aufgrund ihrer direkten Abstammung von einem Ahnherrn. Schutz und Sicherheit hingen stark von der Stammzugehörigkeit ab, da es keine staatliche Organisation gab, die solche Aufgaben übernahm. Menschen ohne Stammzugehörigkeit waren besonders schutzlos. Religiös waren vorislamische arabische Gesellschaft durch Polytheismus geprägt, die Anbetung von Göttern zielten auf konkrete Vorteile ab, nicht auf das Versprechen eines ewigen Heils. Diese gesellschaftlichen religiösen Strukturen wurden durch den Erfolg des Propheten Mohammed verändert. Vor allem nach der Eroberung von Mekka im 7. Jahrhundert wurde die von Mohammed etablierte Organisationen den Stämmen mehr Schutz und Sicherheit, was viele zur Annahme seiner Lehre bewegte. Hier entstand die Idee der Umma, die eine Grundlage für die spätere islamische Staatsideologie wurde. Obwohl diese Staatsideologie in dieser Phase schloss die andere religiöse Gruppen nicht aus, Juden und Christen. Dieser Begriff Umma wird auch im Koran erwähnt, verbindet jedoch emotionale Bindung mit sozialer und religiöser Zugehörigkeit. So beschreibt der Koran die muslimische Gemeinschaft als die beste Gemeinschaft und hebt in anderen Versen die Einheit der gesamten Menschheit als Wahrheit hervor. Wobei Vielfalt als Zeichen Gottes gesehen wird, emotionale Bindung an einem Ort, wie etwa Mekka, wird in diesen Versen im Koran ebenfalls thematisiert. Diese Verbindung von geografischer und religiöser Identität führte dazu, dass der Islam in seiner frühen Phase als religiöse Zugehörigkeit verstanden wurde. Dies erklärt auch die sogenannten Ridda-Kriege nach dem Ableben des Propheten Mohammed unter dem Kalif Omar, bei denen Muslime, die Steuerpflicht verweigerten, bekämpft wurden. Die haben das nicht als eine universale Zugehörigkeit verstanden. Ihr Umma-Verständnis hatte immer mit einer regionalen Verbindung zu tun. Das war keine universale Vorstellung von dieser Theorie von Umma. Mit der Verbreitung des Islam und der neuen Eroberungen unter Kalif Omar vor allem wurden die Araber mit Herausforderungen konfrontiert, die weder aus neuen religiösen noch aus der arabischen Tradition bekannt waren. Die Integration von Nichtmuslimen und Definition der Stellung nicht-arabischen Muslime wurden zentrale Fragen. Der Koran wird mit der Summa-Theorie, die auf dem Koran 29 basiert, einen Rahmen für den Umgang mit Nicht-Muslimen. Ihnen wurden als Summi, als geschützter Status, eingeräumt, verbunden mit der Verpflichtung zur Zahlung der Jizya, Kopfsteuer. Omar führte Reformen ein, die nicht immer mit dem Koran einfach in Einklang standen, die auf Erfahrungen aus eroberten Gebieten basiert, wie Einrichtung eines zentralen Stadthaushalts, Divan, der die zuvor praktizierte Verteilung des Kriegsbeute nach koranischen Vorgaben ergänzte oder ersetzte. Die Neuerungen wie auch politische Dimensionen des Umma-Gedankens wurden kontrovers diskutiert, da sie nicht explizit im Koran verankert waren. Bis zur Zeit der Abbasiden bleibt die Stellung der nicht-arabischen Muslime ungeklärt, was Notwendigkeit weiterer institutioneller Anpassungen innerhalb der islamischen Gemeinschaft unterstrich. Man hat die Nicht-Muslime definiert, aber wie definiert man einfach die Muslime, die nicht-arabisch sind? Deshalb entstand eine Debatte über Mawali. Vorislamisches System, Patronage, Wala, überlebte und stellte ein Problem auf islamischen Lehren über die Gleichheit innerhalb der muslimischen Gemeinschaft dar. Auch diejenigen, die sich nun sich der neuen Religion anschlossen, Wala etablierte sich als Grundlage für die Überlegenheit der Araber gegenüber Nicht-Araber und Sklaven, die auch nach ihrer Freilassung aus der Sklaverei unter Schirmherrschaft ihrer ehemaligen Herren blieben. Tribalismus und Wala wurden zu Hindernissen für den sozialen Zusammenhalt und Entwicklung der Staatsbürgerschaft im Sinne egalitären Lehren des Islam. Das bedeutete, dass die Religion selbst zur Grundlage für die Diskriminierung zwischen Muslimen und Dhimmi, aber es gab keine religiöse Grundlage für die Diskriminierung der Malay, nicht arabische Muslime. Die Muslime waren, wenn auch nicht arabische Herkunft. Dieses Ausmaß an Diskriminierung war eine Funktion von Macht und Herrschaft und die schließlich das soziale Gleichgewicht der arabischen Gesellschaft Dynastiezeit zerstörte. Nur arabische Muslime genossen volle Bürgerrechte, übernahmen die kriegerischen Pflichten der Verteidigung gegen äußere Aggressionen und nur ein Araber war als Richter geeignet. Die Mawali waren natürlich über ihr Los verärgert und in einer von ihnen zum Beispiel Abu Lulu, der Sklave von Shu'iba, ermordete zum Beispiel den zweiten Kalif Omar. Eine beträchtliche Anzahl von Historikerinnen und Historikerinnen haben postuliert, dass die Diskriminierung von Mawali durch die arabische Herrschaft eine Hauptmotivation für die anhaltende Rebellionen war, die letztendlich zum Zusammenbruch des Umayyaden-Dynastie führte. Der Erfolg der Mawali beruhte zum Teil auf ihrer wissenschaftlichen Überlegenheit. Unter Herrschaft von Umayyaden, als die Mawali von führenden Positionen in der Regierung ausgeschlossen waren, widmeten sich der Aneignung von Wissen in verschiedenen Bereichen, darunter Literatur, Geschichte, islamische Theologie. Die Tatsache, dass Hadithwissenschaft im Islam hauptsächlich zum Beispiel von nicht-arabischen Gelehrten vorangetrieben wurde, ist auch darauf zurückzuführen, dass nicht-arabische Gelehrte in der Säule für den Islam errichteten, nämlich den Hadith, wenn man auch so will, aus meiner Sicht, das Neue Testament der Muslime. Und nun nach dieser Auseinandersetzung, vor allem unter Abbasiden, haben wir mit einer neuen Theorie was zu tun, wie wir einfach die Grenzen des Islam feststellen können. Das ist, wo sind die Grenzen? Die Entstehung Die neue Dynastien entwickelte sich auch nach territorialen Grenzen, die jedoch nicht stabil blieben und sich im Laufe der Geschichte verändern. Die Vielfalt der innerhalb dieser Grenzen lebenden Völker erforderte die Entwicklung einer kollektiven Identität, die durch die verschiedenen theologisch begründeten Theorien untermauert wurde. Eine der zentralen, bis heute wirksamen Theorien ist die Unterscheidung zwischen Darul Ham, Gebiet des Islam, und Darul Islam, Gebiet des Krieges. Diese Theorie bot eine Grundlage für die rechtliche und politische Organisationen islamischer Herrschaftsgebiete und beeinflusst weitere Diskussionen über die Beziehung zwischen Religion, Staat, territoriale Zugehörigkeit. Die Unterscheidung zwischen Darul Islam und Darul Ham stellt eine spätere Entwicklung innerhalb der islamischen Rechtslehre dar. Obwohl diese Konzepte teilweise mit dem Koran begründet werden, entwickelten sie sich insbesondere im Kontext Staatsbürgerschaft als konzeptionellen Rahmen an, der von den frühen islamischen Rechtsgelehrten untersucht wurde. In der frühen islamischen Periode bezeichnete der Begriff Darul Islam Bürger eines islamischen Landes die Zugehörigkeit einem Staat. Spätere Quellen verwendeten Begriff, zum Beispiel Jinsia, Nationalität, um diese rechtliche Bindung zu beschreiben. All diese Begriffe differenzierten zwischen Bürgern und Ausländern. Bürger des islamischen Staates wurden als Ahl al-Dar al-Islam oder Ahl al-Darina, Menschen unseres Landes, bezeichnet, unabhängig von ihrem religiösen Hintergrund. Nicht-muslimische Bürger erhielten den Status von Ahl al-Dhimma, so Menschen des Schutzvertrages, während der Ausländer ohne vertragliche Bindung als Ahl al-Dar'a, Bürger des Kriegszustandes, galten. Islamische Recht ist eng mit religiösen Prinzipien verwoben und betont die Einheit der muslimischen Gemeinschaft Umma. Der Koran beschreibt diese Einheit mit den Worten, die Gemeinschaft ist euer Herr als eine einzige Umma, so betet mich an. Die Vorstellung spiegelt sich auch in der ersten schriftlichen Verfassung des von Medina wider, die der Prophet Mohammed in Medina verkündete, in der es heißt, die Muslime werden natürlich mehr gelehrt als andere Menschen. Die frühen Begriffe und Regelungen verdeutlichen die duale Natur der islamischen Staatsbürgerschaft, die politische und religiöse Dimensionen umfasst. Die zeigen, wie das islamische Recht die rechtliche und politische Zugehörigkeit gestaltete, indem es sich sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime in die Gemeinschaft einbezog. Die Unterscheidung zwischen Darul Islam und Darul Ham spielte dabei nicht nur eine territoriale, sondern auch eine rechtliche und theologische Rolle, die das islamische Verständnis von Staatsbürgerschaften prägte. Im Laufe der Geschichte wurden weitere Konzepte zu entwickeln, um die Beziehung zwischen Musliminnen und anderen Gesellschaften zu beschreiben und besondere Stellung der Muslime zu erklären. Zu diesen Theorien zählen etwa Darul Sul, das Haus des Friedens, das Regionen bezeichnete durch Steuerzahlungen Frieden mit muslimischen Herrschaften erkaufte, sowie Darul Udna, Haus der Ruhe, Waffenstillstandes, das Gebiete beschreibt, in denen vorübergehender Waffenstillstand vereinbart wurde. Der Begriff Darul Ahd, von Osmanen eingeführt, beschreibt die Beziehung zu christlichen Gebieten, die unter osmanischen Schutz standen. Oder ein anderer Begriff, Darul Dawa, Haus der Einladung, bezieht sich auf Regionen, in denen der Islam verbreitet werden sollte, während daran Haus der Sicherheit viel später entstand und Situationen beschreibt, in denen die Muslime gleichberechtigt mit anderen Bürgerinnen leben konnten. Und nein, meine Damen und Herren, das waren die Grundlagen, aber wenn die Muslime nach Europa kamen, durch Zuwanderung, durch Migration, dann natürlich sind in Europa so ein bisschen europäische Debatten entstanden. Diese Debatte ging in den 80er, sogar bis zu 90er Jahren mit einer zum Beispiel Theorie, zum Beispiel Recht, so Viertelappariat, Rechtsstellung der Minderheiten in Europa. Ein Konzept, das zeitweise in Europa diskutiert wurde, ist der Viertelappariat. Es wurde von Gruppen wie der Muslimbruderschaft oder Muslimindigüsch als Lösung für die Herausforderungen der Muslime in Europa propagiert. Das heißt, die sollten als Muslime isoliert in Europa leben. Diese Interpretation zielte darauf ab, die Identität und Rechte der muslimischen Minderheiten zu bewahren, blieb jedoch so umstritten. Da sie von dominierenden Gruppierungen geprägt wurde und vielfältigen Erfahrungen und Bedürfnissen der Musliminnen in Europa nur bedingt gerecht wurde. Die Entstehung dieser Recht für muslimische Minderheiten steht in einem engen Zusammenhang mit der Frage, ob unter welchen Bedingungen der Muslime außerhalb der islamischen Länder leben dürfen. Insbesondere seit der Migrationsbewegungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als viele Muslime in nicht-islamische Länder auswanderten, gewann diese Diskussion an Bedeutung. Innerhalb der islamischen Gelehrsamkeit lassen sich drei Ansätze unterscheiden, die in dieser Debatte ultrakonservative, die traditionalistische und reformierte Position. Die ultrakonservativen, wie Shukr Ahmed Mustafa, Maher Bakri, das könnte man das in Albanien sehen, die einfach lehnten langfristige Leben außerhalb des Darul-Islam ab. Und da waren auch andere Gelehrten, die eigentlich so dagegen einfach werden. Da war natürlich von der Muslimbruderschaft Yusuf al-Bardawi, Elwani, die Realität der Migration und Bedürfnisse muslimischer Gemeinschaften in westlichen Ländern anders sahen. Die haben die Migration als Tatsache gesehen, aber diese islamische, die muslimische Isolation in Europa so islamisch begründet, wie man in der Isolation liegen kann. Die traditionellen Gelehrte, wie das war, legten bereits im Frühjahr des 20. Jahrhunderts den Grundstein für diese Rückenbakkaliat, die später von anderen Wissenschaftlern in Anspruch genommen wurde. Zusammenfassend zeigt die Entstehungsgeschichte des Rückenbakkaliat eine Entwicklung von restriktiven hin zu pragmatischen Ansätzen, die die Lebensrealität muslimischer Minderheiten in nicht-islamischen Gesellschaften reflektieren. Und dann, aber kurz, man hat natürlich diese Idee im islamischen Kontext weiterentwickelt, vor allem Abdullah bin Mahfuz bin Bayyah thematisiert in seinem Werk die Fatwa-Produktion und Minderheitenfiqh, die Rolle des Islam in nicht-muslimischen Gesellschaften neu. Während einige in Europa lebende muslimische Intellektuellen Ansatz von Al-Aqaliyat ablehnten, die sie nicht als Minderheiten bezeichnet werden möchten, geht Bayyah die Bedeutung des Konzepts Muwattan, Staatsbürgerschaft, hervor. Diese Ablehnung resultiert häufig aus dem Gefühl, keine gleichberechtigten Staatsbürger zu sein. Bayyah versteht Muwattana jedoch als Schlüssel zur Vereinbarkeit des Islam mit den europäischen Gesellschaften. Er definiert sie durch Prinzipien wie den Respekt religiöser Überzeugung, die Grundlage für diese Muwattana bildet. Meine Damen und Herren, das sind einfach kurze die Theorien, die wir hatten, aber ich wollte mal auch etwas über Zukunft, das die Schaffung geschaffen wird, weil in dieser Tradition, da haben wir in Europa verschiedene, sicherlich theologische Standorte, theologische Debatten. Wie können wir einfach in der Gegenwart Staatsbürgerschaft im europäischen Kontext einfach begründen können? Die Frage, ob eine islamisch begründete Staatsbürgerschaft in Europa möglich ist, hat in den letzten Jahren eine berechtigte und kontroverse Debatte unter den Muslimen aufgelöst. Sie berührte zentrale Themen wie Trennung Staat und Religionen, Rechte von Frauen, LGBT-Personen sowie Vereinbarung von religiösen und politischen Identitäten. Obwohl es keine allgemein akzeptierte Definitionen von Staatsbürgerschaft gibt, besteht in der Forschung gewisses Maß an Übereinstimmung über ihre grundlegenden Dimensionen. Das könnte man Delty, Fontus, Jobke nennen, umfasst Staatsbürgerschaft nie vier miteinander verbundene Dimensionen. Identität, Rechtsstatus, Partizipation und Rechte. Diese Kategorien bieten eine analytische Grundlage, um die Möglichkeit und Herausforderungen einer islamisch begründeten Staatsbürgerschaft in Europa zu untersuchen. Erste über Identität. Die Identität umfasst sowohl individuelle als auch kollektive Dimensionen. Die individuelle Identität, das Gefühl des Selbst, ist eng mit existenziellen Fragen wie dem Lebenszweck verbunden und steht häufig zusammen mit religiösen Überzeugungen. Kollektividentität hingegen bezeichnet die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, einer Gemeinschaft, insbesondere im Kontext der Staatsbürgerschaft, als Mitgliedschaft in einer politischen Gemeinschaft und das damit einhergehende Gefühl der Zugehörigkeit. Kollektividentität umfasst zudem Rechtsstatus, die Partizipation und damit verbundene Rechte. Der Rechtsstatus bezeichnet die rechtliche Bezeichnung zwischen Bürger und Staat, welche sowohl Rechte als auch Pflichten umfasst. Die Dimensionen der Partizipation wird aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Diese Sichtweise betont die Beteiligung auf lokaler Ebene, eine Perspektive, während republikanische Perspektive den Fokus auf die Verantwortung für die gesamte Gesellschaft legt, einschließlich politischer Mitwirkung und des Umweltschutzes, diese, sagen wir mal, Partizipation-Dimension einfach inkludiert. Und zusammenfassend könnte man sagen, meine Damen und Herren, bietet die Staatsbürgerschaft ein komplexes Zusammenspiel von rechtlichem Status, Rechten, Pflichten, kollektiver Zugehörigkeit, das sowohl Bürger als auch Nichtbürger, Immigranten und Flüchtlinge betrifft. Diese vielschichtige Perspektive verdeutlicht die zentrale Rolle der Staatsbürgerschaft in einer modernen Gesellschaft. Hier möchte ich mal mit der Begründung der Emotionalität und Identität, mit diesem Thema möchte ich gerne abschließen. Die Fatwa, die Grundlage im islamischen Konzept Naturlage des Menschen, verstanden als ein jedem innewohnender moralischer Kompass, mit dem Kontext einer positiven Auslegung eine Grundlage für die transformative Staatsbürgerschaft. Dies ermöglicht als Individuum, seine Identität frei zu entwickeln. Das ist theologische Begründung. Und in Solidarität mit anderen zur Umgestaltung der Gesellschaft beizutragen. Eine gesunde, dynamische Identität entsteht dabei durch die ernsthafte Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition, dem Umfeld und dem Selbst. Die Entwicklung erfordert, wie Feierabend in seiner pluralistischen Bildungsphilosophie betont, ist Feierabend in seiner Philosophie auszuschlagen versucht, ist nicht, wie man Ideen in die Köpfe einpflanzt, sondern vielmehr Köpfe unter den Ideen gebildet werden können. Wie die islamische Religionspädagogik die jungen Menschen vor der Gewalt der Ideen, Theologien, Ideologien schützen kann. Dazu brauchen die jungen Menschen vor allem Instrumente, Fähigkeiten, mit dieser Vielfalt umzugehen, um eigene Meinung bilden zu können. Dynamische Identität, auch in der Theorie der Staatsbürgerschaft, entsteht im Kontext kultureller Unterscheidung, wo unterschiedliche Sinngehalte, Handlungslogiken zu neuen Mustern zu verschmelzen. Dies führt zu Infragestellung traditioneller Zugehörigkeiten und zu Delokalisierung von Identität, was sowohl Konflikte als auch gesellschaftliche Erneuerungen bewirken kann. Dynamische Identität, verstanden im Sinne von Edward Said, ist kontextabhängig und wandelbar. Träger solcher Identitäten müssen Loyalitäten neu verhandeln, Grenzen überschreiten und Zugehörigkeiten reflektieren. Ihre Zweikontextualität ermöglicht ihnen, kulturelle Differenzen zu überbrücken und das Verständnis zwischen Communities und der Gesamtgesellschaft zu fördern. Staatsbürgerschaft als kollektive Identität ist im islamischen Kontext eng mit dem Konzept Umma verknüpft, das sowohl inklusive als auch exklusive Interpretationen zulässt. Während die Umma heute oft als globale Gemeinschaft verstanden wird, verweist der Koran auf eine universelle Perspektive, die Vielfalt als Zeichen Gottes positiv hervorhebt. Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft basiert im Islam jedoch auf Gerechtigkeit, die frei von Zwängen beurteilt werden kann. Eine blinde Zugehörigkeit widerspricht den Grundsätzen des Islam, der keine institutionelle Verbindlichkeit in religiösen Angelegenheiten fordert. Partizipation als integraler Bestandteil der Staatsbürgerschaft bezieht sich auf die Pflichten und Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft. Diese umfassen öffentlichen Diensten, aktiven Beitrag zu gesellschaftlichen Angelegenheiten. Der Muslim als Verantwortungstragende zur Schöpfung auf der Welt hat die Aufgabe, sich dieser Herausforderung zu stellen. Meine letzte Folie, meine Damen und Herren, besteht darin, welche Hindernisse haben wir vor der Entstehung einer europäischen Bürgerschaftsidentität. Das sind erstmal theologische Hintergründe, die ich teilweise hier angesprochen habe, internationale Hintergründe, ethnisch-nationale Hintergründe, familiäre Hintergründe, religiös-nationale, örtliche Hintergründe und Diskriminierungserfahrungen der muslimischen Bürger Menschen. Erste theologische Hintergründe habe ich hier teilweise einfach erwähnt, dass die Muslime leider ihre Fähigkeit in der Tradition einfach, ist in der islamischen Tradition verloren, einfach aktuelle, lebendige Debatten in der Entwicklung der neuen Theologien zu führen. Das heißt, dass die Muslime noch nicht mal die Debatten in der Community führen können, was für Muslime im 12. und 13. Jahrhundert ganz normal war. Internationale Hintergründe sind natürlich die Gründe, die wir auch kennen. Sehr viele Staaten, Herkunftsländer der Muslime, die natürlich von Isolation der Muslime mehr profitieren als ihre Integration, wenn sie auch immer wieder Integration betonen, profitieren und ausländische Interessen viel mehr von der Isolation der Muslime, die natürlich eine bewusste Identität mit diesen neuen Staatsangehörigkeiten einfach verhindern, erschwert. Ethnisch-nationale Hintergründe sicherlich gehört auch dazu, dass diese ethnische nationale Hintergründe einfach verhindern, dass die Muslime sich mit einer neuen Nationalität, mit dieser neuen Gesellschaft identifizieren können. Die familiären Hintergründe, dass sehr viele muslimische Familien natürlich darauf großen Wert legen, einfach in der Einheit zu bleiben und ihre Kinder unter Kontrolle zu halten. Um das zu verwirklichen, werden immer wieder Grenzen einfach deutlich gemacht, warum man einfach eine Integration, ein Leben in der Mitte der Gesellschaft einfach nicht will. Und sicherlich müssen wir auch die Rolle der islamischen Organisationen hier nicht geringschätzen, die auch von Isolation profitieren, weil diese Organisationen einfach ihre eigene Stellung einfach mehr in der Isolation behaupten können, als wie gesagt in der Mitte der Gesellschaft. Zuletzt sehe ich auch als große Herausforderung die Diskriminierungserfahrung der muslimischen jungen Menschen in der Gesellschaft, die immer wieder im Alltag machen müssen, die natürlich eine Identität mit der Mehrheitsgesellschaft enorm beeinflusst. Meine Damen und Herren, das war eine kurze Darstellung meiner Ideen für heute. Ich stehe gerne natürlich gerne zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben. Dankeschön.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.